Viele Christen spüren, dass sie für den Herrn leben möchten und zugleich treu für ihn tätig sein wollen, und doch bleibt oft unklar, wie sich inneres Leben und äußerer Dienst richtig zueinander verhalten. Maleachi ist alles auf Aktivität und sichtbare Ergebnisse ausgerichtet, dann wieder auf stille Innerlichkeit ohne viel Frucht für andere. Matthäus 25 zeigt, dass der Herr gerade diese Spannung aufgreift. Er beschreibt uns einerseits als reine Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten, und andererseits als Sklaven, denen seine kostbaren Güter anvertraut sind. Wer verstehen will, wie die Prophetie über das Königreich unser heutiges Christenleben formt, muss beides sehen, den inneren Weg der Erneuerung durch den Geist und die äußere Treue im Umgang mit dem anvertrauten Besitz des Herrn. Jungfrauen und Sklaven, unsere doppelte Stellung vor dem Herrn. Wenn der Herr in Matthäus 24 bis 25 von Jungfrauen und Sklaven spricht, öffnet sich ein weiter Blick auf unsere doppelte Stellung vor ihm. Als Jungfrauen beschreibt er Menschen, die in der Tiefe ihres Seins auf ihn ausgerichtet sind, deren Lampe brennt und deren Gefäß mit Öl gefüllt ist. Es geht um Liebe, Erwartung, innere Wachsamkeit. In dieser Perspektive fragt der Herr nicht zuerst, was wir leisten, sondern wer wir sind, ob unser Herz ihm gehört, ob wir ihn als den kommenden Bräutigam begehren und seine Gegenwart dem Glanz jeder anderen Sache vorziehen. Alles, was mit dem Öl, mit dem Geist, zu tun hat, berührt unser verborgenes Leben mit Gott, unsere geheime Geschichte mit Christus. Hier ist der Ton warm, zart, bräutlich. Was das Leben betrifft, sind wir Jungfrauen, was den Dienst betrifft, sind wir Sklaven. Das bedeutet, in unserer Wachsamkeit sind wir Jungfrauen, das bezieht sich darauf, was wir sind. In unserer Treue hingegen sind wir Sklaven, das bezieht sich darauf, was wir tun. Vielleicht gefällt uns die Bezeichnung Jungfrauen, aber wir hören nicht so gern, dass wir Sklaven sind. Dennoch sind wir nicht nur Jungfrauen, sondern auch Sklaven. Doch derselbe Herr spricht im Anschluss von einem Mann, der in ein fernes Land zieht und seinen Sklaven seinen Besitz übergibt. Auf einmal stehen nicht mehr Lampen und Gefäße im Vordergrund, sondern Talente, Verantwortung, Rechenschaft. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn, ebenso ist der als freier Berufene ein Sklave Christi. Der Freigelassene des Herrn ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass er nicht sich selbst gehört, sondern unter der Autorität eines guten Herrn steht. Die neutestamentlichen Autoren scheuen sich nicht, sich so zu bezeichnen: Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Sie kennen den Herrn als Bräutigam, aber sie stehen zugleich im Bewusstsein, unser Leben ist verpfändet an seinen Willen und sein Werk. Diese beiden Bilder gehören untrennbar zusammen. Wer Bräutigam ohne Königreich will, sucht Nähe ohne Autorität, Trost ohne Auftrag. Wer nur Sklave sein möchte, aber nicht Jungfrau, wird früher oder später hart, leer oder bitter, denn der Dienst verliert seine Quelle. Die Prophetie über das Königreich stellt beides nebeneinander, wir sind geliebte Braut und verantwortliche Diener zugleich. Im Jungfrauenbild fragt der Herr, ob unser Inneres von seinem Geist getragen wird, im Sklavenbild fragt er, was mit seinem Besitz geschieht, den er uns anvertraut hat, seinem Evangelium, seiner Wahrheit, seinen Gläubigen und seinen Gemeinden. Wo das eine vom anderen getrennt wird, kippt das geistliche Leben, entweder in eine fromme Innerlichkeit ohne Frucht oder in Aktivismus ohne inneres Öl. Darum ist es ein großes Geschenk, wenn der Herr uns in dieser doppelten Weise ansieht. Er beschämt nicht, sondern klärt. Er stellt uns nicht vor die Wahl, entweder Jungfrau oder Sklave, er ruft uns hinein in eine Ganzheit, in der Liebe und Gehorsam, Innensein und Dienst, Anbetung und Arbeit miteinander verwoben sind. In seiner Gegenwart darf unser Herz weich werden wie das einer Braut und zugleich fest wie das eines treuen Sklaven. Das macht nicht eng, sondern frei, wer Christus gehört, findet in seiner Liebe die Kraft, seine Autorität zu bejahen. Je mehr diese Sicht unser Denken prägt, desto klarer wird, das Leben im Licht des kommenden Königreichs ist kein einseitiger Weg, sondern ein von ihm geordnetes Zusammenspiel, getragen von Liebe, geformt durch seinen Willen, ausgerichtet auf seine Wiederkunft. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn, ebenso ist der als freier Berufene ein Sklave Christi. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Wo das Bewusstsein wächst, zugleich Jungfrau und Sklave Christi zu sein, verschwinden innere Gegensätze zwischen mein geistliches Leben und mein Dienst. Die bräutliche Liebe bewahrt davor, Dienst zu einem kalten Pflichtprogramm verkommen zu lassen, und die Stellung als Sklave schützt davor, die persönliche Gemeinschaft mit Christus in frommer Selbstbezogenheit verkümmern zu lassen. Wer sich so vor dem Herrn versteht, gewinnt eine neue Ruhe. Die Frage ist nicht mehr, ob das eigene Leben groß herauskommt, sondern ob der Bräutigam geehrt und der Herr als Eigentümer seines Besitzes zufrieden wird. Inneres Öl, die Erneuerung unseres ganzen Wesens. Der Herr unterscheidet im Gleichnis von den Jungfrauen zwischen Öl in der Lampe und Öl im Gefäß. Die Lampe erinnert an unseren menschlichen Geist, den Gott durch die Wiedergeburt entzündet hat. Dort brennt das Licht des ewigen Lebens, dort wohnt Christus selbst durch seinen Geist. Doch das Gefäß umfasst unser ganzes inneres Wesen, insbesondere unsere Seele mit Denken, Fühlen und Wollen. Hier braucht es ein Mehr an Öl, ein Durchtränktwerden, das nicht mit der ersten Bekehrung gleichgesetzt werden kann. Es geht um ein Wachstum des empfangenen Lebens, um ein Weiterwachsen in die Tiefe. Wachsen bedeutet, umgewandelt zu werden, und umgewandelt zu werden bedeutet vor allem, im Geist unseres Sinnes erneuert zu werden. Die Umwandlung und die Erneuerung des Sinnes führen dazu, dass der Heilige Geist unsere Seele erfüllt. Unser Sinn ist der führende Teil unserer Seele. Im Geist unseres Sinnes erneuert zu werden heißt, dass unser Sinn mit dem Geist erfüllt und von ihm durchdrungen ist. Dann wird der Geist, der unseren Sinn durchdrungen hat, unser ganzes Sein erneuern. Die Schrift verbindet dieses Wachstum mit Erneuerung. Der Apostel bittet, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbteils in den Heiligen ist. Wenn die Augen des Herzens erleuchtet werden, beginnt der Geist, unseren Sinn neu zu ordnen. Umwandlung geschieht, wenn der Geist unseres Sinnes erneuert wird, wenn also unser Denken nicht mehr die Regie führt, sondern vom Geist Gottes durchdrungen, gelenkt und mit der himmlischen Sicht erfüllt wird. Was zunächst in der inneren Ausrichtung beginnt, breitet sich aus und umfasst nach und nach unser ganzes Sein. So entsteht ein Leben, das nicht nur äußerlich fromm wirkt, sondern von innen her anders geworden ist. Der Prophet Hosea beschreibt Israel als ein Brotfladen, der nicht gewendet ist, eine Seite verbrannt, die andere roh. Dieses Bild trifft einseitiges Christsein erschreckend genau. Wer sein Inneres ungeläutert lässt, aber seine religiöse Vorderseite poliert, gleicht einem solchen ungewendeten Kuchen. Umgekehrt kann jemand innerlich berührt sein und dennoch in vielen Bereichen unreif bleiben, wenn der Geist nicht Raum bekommt, das Denken zu erneuern und Charakterzüge zu formen. Das Öl im Gefäß meint daher eine durchgängige Durchdringung, der Geist absorbiert unser Denken, unser Empfinden, unsere Entscheidungen. Diese Erneuerung ist still und zugleich weitreichend. Sie macht den Menschen nicht unkenntlich, aber sie macht ihn durchsichtiger für Christus. Gewohnte Reaktionsmuster verlieren ihre Macht, weil das Herz sich an einer anderen Wirklichkeit ausgerichtet hat. Je mehr das innere Gefäß mit Öl gefüllt wird, desto weniger ist die Person auf religiöse Anstrengung angewiesen, um geistlich zu erscheinen. Was zuvor mit Mühe erzeugt werden musste, wächst wie von selbst aus einem erneuerten Inneren hervor. Gerade im Blick auf das kommende Königreich ist dies entscheidend, es wird nicht gefragt werden, ob wir viele Formen erfüllt, sondern ob unser Wesen vom Geist Gottes durchdrungen wurde und ob wir aus dieser Wirklichkeit gelebt haben. Nachdem die Augen eures Herzens erleuchtet worden sind, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbteils in den Heiligen ist. Ephraim vermischt sich mit den Völkern. Ephraim ist ein Brotfladen geworden, der nicht gewendet ist. Das Bild vom Öl im Gefäß lädt ein, die Qualität des inneren Lebens ernster zu nehmen als den äußeren Eindruck. Ein erneuerter Sinn sieht Menschen, Situationen und Zukunft nicht mehr nur durch die Brille der eigenen Stimmung, sondern im Licht der Berufung Gottes. Daraus erwächst eine stille Stabilität, weder Erfolg noch Enttäuschung bestimmen das letzte Wort, sondern die Realität, dass der Geist dabei ist, unser Wesen zu erneuern und uns für die Ankunft des Bräutigams zu bereiten. Talente und Besitz des Herrn, treu handeln, bis die Frucht sich mehrt. Im Gleichnis von den Talenten lenkt der Herr den Blick auf eine andere Seite der Königreichswirklichkeit. Er übergibt seinen Sklaven seinen Besitz und geht in ein fernes Land. Was er ihnen anvertraut, sind nicht beliebige Aufgaben, sondern das, was ihm selbst gehört, das Evangelium, das seine Person verkündigt, die Wahrheit, die sein Denken offenbart, die Gläubigen, die er mit seinem Blut erkauft hat, und die Gemeinden, in denen er wohnt. Wenn dieser Besitz in unsere Hände gelegt wird, wird er für uns zu Talenten, zu anvertrauten Gaben, mit denen gehandelt werden soll. Während im Gleichnis von den Jungfrauen das Öl den Geist Gottes bedeutet, stehen die Talente in diesem Gleichnis für geistliche Gaben. Für das Leben brauchen wir Öl, den Geist Gottes, ja seine ganze Fülle, damit wir befähigt werden, das Jungfrauenleben für das Zeugnis des Herrn zu führen, für den Dienst, für das Werk, brauchen wir das Talent, die geistliche Gabe, damit wir als gute Sklaven für die Vollbringung des Werkes des Herrn ausgerüstet werden. Die Schrift verknüpft dieses Bild ausdrücklich mit geistlichen Gaben, darum sagt die Schrift, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Diese Gaben sind Ausdruck der Gnade, wie Paulus schreibt, und da wir Gaben haben, die nach der uns gegebenen Gnade verschieden sind. Sie sind keine Veredelung natürlicher Begabungen, sondern eine Ausrüstung aus der Hand des erhöhten Christus. Was er als König des Himmels gibt, steht immer im Dienst seines Eigentums, Menschen zum Glauben zu rufen, die Wahrheit zu erhellen, die Heiligen mit der Lebensversorgung Christi zu nähren und die Gemeinde aufzubauen. In diesem Licht sind Talente kein Schmuckstück, das man bewundert, sondern Werkzeug in einem großen Haushalten. Auffällig ist, dass die Menge der Talente unterschiedlich ist, die Erwartung des Herrn jedoch dieselbe Richtung hat, Vermehrung. Treue Sklaven gehen mit dem Empfangenen um, als gehörte es tatsächlich ihrem Herrn, sie begraben nichts, sondern setzen ein. Wer ein Herz für das Evangelium hat, wird Gelegenheiten sehen, es zu bezeugen, wer von der Wahrheit ergriffen ist, wird sie nicht für sich behalten, wer die Gläubigen liebt, wird ihnen dienen, wer die Gemeinde im Blick des Herrn sieht, wird sie nicht als Option, sondern als kostbaren Teil seines Besitzes ansehen. Der Herr nennt sie gute und treue Sklaven, weil ihr Tun von seinem Interesse bestimmt ist. Der Sklave mit einem Talent hingegen wird nicht wegen der geringen Menge verurteilt, sondern wegen seines Umgangs damit. Er vergräbt das Talent in der Erde, ein sprechendes Bild für ein Herz, das sich von irdischen Sorgen, Sicherheiten und Interessen bestimmen lässt. Die Gabe ist da, aber sie bleibt eingepackt, ungenutzt, entschuldigt. Nach außen ist das vielleicht unauffällig, nach innen aber hat sich eine Distanz zum Interesse des Herrn gebildet. In diesem Unterschied liegt der Prüfstein des Königreichs, nicht zwischen Begabten und Unbegabten, sondern zwischen solchen, die das Herz des Herrn teilen, und solchen, die sein Vertrauen zwar empfangen, aber nicht beantworten. Darum sagt die Schrift, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Und da wir Gaben haben, die nach der uns gegebenen Gnade verschieden sind, ob Weissagung, lasst uns dem richtigen Verhältnis zum Glauben gemäß weissagen. Die Sicht, dass Talente Ausdruck des anvertrauten Besitzes des Herrn sind, löst den Vergleich mit anderen und öffnet den Blick für das eigene Maß. So wird Dienst nüchtern und zugleich kostbar. Die Gnade, die uns Gaben gibt, ist dieselbe Gnade, die ihre Frucht sehen möchte. Wer sich davon prägen lässt, erlebt, dass Christus selbst der heimliche Mittelpunkt aller Arbeit wird und dass die Erwartung seiner Wiederkunft nicht lähmt, sondern den Mut stärkt, heute mit dem anvertrauten Talent im Licht seines kommenden Königreichs zu handeln. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns als deine geliebten Jungfrauen und zugleich als deine treuen Sklaven siehst. Du hast uns dein eigenes Leben, deinen Geist und deinen kostbaren Besitz anvertraut, das Evangelium, die Wahrheit, die Geschwister und die Gemeinde, und du weißt, wie schwach und begrenzt wir oft sind. Fülle unser inneres Gefäß neu mit dem Öl des Heiligen Geistes, erneuere unseren Sinn und durchdringe unser ganzes Wesen mit deiner Gegenwart, damit unser Leben nicht von äußerem Schein, sondern von innerer Umwandlung geprägt ist. Wo unser Herz gleichgültig oder müde geworden ist, berühre uns neu mit deiner Liebe, die uns zu dir hinzieht und uns bereit macht für deine Wiederkunft. Stärke in uns den Willen, deinen Besitz nicht zu verbergen, sondern ihn in deiner Kraft zu tragen, damit dein Evangelium, deine Wahrheit und dein Werk unter den Gläubigen zunehmen. Lass aus unserem begrenzten Maß eine Frucht hervorgehen, die dich ehrt und im kommenden Königreich Bestand hat. Bewahre uns vor Entmutigung und Selbstanklage und erinnere uns daran, dass du selbst derjenige bist, der in uns wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. So vertrauen wir uns dir an und erwarten deine Wiederkunft mit Hoffnung und Freude. Amen.